Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ich wünsche frohe Ostern gehabt zu haben. Heute am Ostermontag melden wir uns mit der Nachbesprechung von dem ersten Nachtrennen in Richmond. Mit mir dabei ist der Rob.
Hi Daniel.
Hi. Wir wuppen das heute mal. Ich bin gerade erst aus dem Auto gestiegen, zurück aus Venray, wo wir später noch ein bisschen drauf eingehen wollen. Hab mir da heute mal die V8-Serie und die Saloon-Stockcars und so weiter angeschaut, da ich noch vorher noch nie in Venray war. Aber dazu später mehr. Wir haben die Nacht ein Rennen gesehen, wo ich aber ehrlich gestehen muss, ich habe die erste Stage verpennt. Man hatte zwar meinen Wecker gestellt, aber ich war so hart platt. Da wir Sonntag noch schön in der Mühle waren und das Weizenbier hat dann doch besser geschmeckt als gedacht. Und dann habe ich die Snooze-Taste das eine oder andere Mal bemüht und war dann gerade noch so gesehen, dass Larsen die erste Stage gewinnt. Und ich hoffe, der Rob kann uns zur ersten Stage ein bisschen mehr erzählen.
Ja, also man muss ja dich ein bisschen in Schutz nehmen, weil erstmal war ja gar nicht klar, ob wir überhaupt noch an dem Abend ein Rennen sehen. Es hat ja geregnet gehabt, zwar nicht in Strömen, sondern immer wieder ein bisschen, aber die Strecke musste mehrfach getrocknet werden und dementsprechend hat sich das auch alles ja so ein bisschen verzogen. Zum Glück, muss man wirklich sagen, haben sie einen ganz guten Job gemacht, weil ich glaube, wir sind, so 20 Minuten nach der eigentlichen Startzeit ging es los, aber natürlich mit ein bisschen anderen Umständen, neuen Umständen, spannenden Umständen, weil die Regenreifen wurden ausgepackt. Ja. Damp Condition Tires, wie sie auch so schön genannt wurden. Und ja, es war ganz interessant, weil es hat auf jeden Fall funktioniert und auf jeden Fall nochmal so 20 bis 30 Minuten Wartezeit erspart, wo du halt mit den Slicks noch nicht hättest fahren können. Ich meine, es sind halt keine richtigen Regenreifen. Die fahren halt nicht, wenn Spray drauf ist auf dem Oval, was, denke ich, auch eine nachvollziehbare Entscheidung ist. Aber so wurde die Wartezeit zumindest ein bisschen verkürzt und dementsprechend ging es eigentlich gleich relativ spannend los oder ja, ich sag mal so, kleiner Spoiler vorweg, mir hat das Rennen nicht so gut gefallen. Dementsprechend ging es eigentlich mit dem Höhepunkt des Rennens los, weil da ein bisschen Spannung reinkam. Die Fahrer mussten extrem nach Grip suchen. Gerade die äußeren Linien haben natürlich extrem gut funktioniert, weil da halt ja die Oberfläche einfach rauer ist, was halt ja auf so einer feuchten Strecke natürlich eher ein Vorteil ist. Und da haben wir tatsächlich ziemlich gutes Racing gesehen, weil keiner einfach wusste, wie viel Grip ist denn. Der musste sich rangetastet werden und wie es halt irgendwie immer so bei den Strecken ist, gerade so diese typischen Dirt-Fahrer, die Fahrer mit Dirt-Background wie ein Kyle Larsen, die gucken sich sowas halt 5 Runden an und dann verstehen sie einfach, wo die Strecke schnell ist und genau das ist auch passiert. Aber gab halt schöne Zweikämpfe, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, um Runde 30 gab es dann eine Competition-Caution, wo dann die Fahrer zur Box kommen mussten und dann auch die Trockenreifen aufziehen mussten. Das fand ich ein bisschen schade und das ist, glaube ich, auch insgesamt nicht so gut angekommen, dass Nesca da wirklich gesagt hat, okay, ihr müsst jetzt die Trockenreifen nehmen. Ich denke, es hätten wahrscheinlich eh alle gemacht, weil die Strecke relativ schnell wirklich abgetrocknet ist. Aber ein bisschen schade. Die Entscheidung, dass man zumindest zum Start des Rennens die Non-Competitive Pitstops gemacht hat, also sprich, alle sind zur Box gekommen und die Positionen haben sich nicht geändert, egal wie schnell sie waren. War insofern auch gerechtfertigt, weil die Box halt noch nass war und ich finde das auch in Ordnung, dass man da nicht mit der Gesundheit der Boxen-Crew-Mitglieder spielt. Das ist schon ganz okay.
Und, habe ich die Premiere der Regenreifen im Cup quasi verpasst, bei einem Punkterennen.
Bei einem Punkterennen. Auf dem Oval. Muss man, ja. Ist ja schon etwas spezifisch, aber ja.
Vorher war es doch nur Noswigs Burrow.
Genau.
Und der Rest war in der Truck Series.
Ja, genau. Und halt logischerweise die, die Rundkursrennen. Das haben wir ja schon seit Jahren. Aber ja.
Ja.
Im Oberhaar, also wie gesagt, hat gut funktioniert. Das war jetzt halt auch nicht mehr wirklich, wirklich nass. Es war ein bisschen feucht. Und da gab es wirklich keine Probleme. Gab glaube ich nicht mal wirklich einen großen Zwischenfall oder irgendwas. Also naja, war wirklich gut. Ich denke mal, damit kann man arbeiten. Und wie gesagt, wenn das halt 20 bis 30 Minuten Wartezeit im Endeffekt nochmal abkürzt, ist es für alle nur eine gute Sache. Also ja, hat gepasst und hat jetzt glaube ich im Endeffekt auch jetzt nichts im Rennausgang jetzt unfassbar doll beeinflusst. Also das war wirklich eine gute Sache.
Ich bin ja wach geworden und dann habe ich mir die Kaffeemaschine angedrückt und habe dann erstmal in Twitter etwas zurückgescrollt und da kam mir direkt Suarez angezeigt.
Ja.
Der hat wohl einen schönen Slide-Job dahingelegt. Also
ich glaube, Josh Berry hat ihn angeschoben, der auch gestern ein paar Mal ziemlich durchs Feld geflügt ist. Also ist ja auch so ein, ich weiß jetzt nicht, ob man ihn Dirt Racer, ich glaube, er ist ja eher so ein Late-Model-Short-Track-Guy, aber der hat seine Sache auf jeden Fall auch teilweise richtig, richtig gut gemacht. Ich glaube, ja, in Stage 2 ist der Design Caution, auf die wir noch zu sprechen kommen, zum Opfer gefallen, aber genau. Suarez da fast mit dem Save des Jahres, hat sich dann am Ende leider noch weggedreht, aber es war ein spektakulärer Drift auf jeden Fall, ja.
Und da wir vorher schon vorweggenommen haben, dass es eher Highlight-arm war, gehen wir da auch relativ schnell drüber. Stage-Winner Kyle Larson. Und der Kaffee war fertig. Ich war bei Twitter eingeloggt und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben. War doch erstaunlich viel los. Es waren die üblichen Verdächtigen nachts unterwegs, die auf Twitter so hardcore-mäßig unterwegs sind. Erstmal seid gegrüßt. Jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, der weiß, dass er gemeint ist und dann passt das schon. Gehen wir über Stage 2 schnell drüber, weil es war jetzt nicht, mein Empfinden war, es ist nicht sonderlich viel passiert. Außer die eine Sache, die du eben schon angedeutet hast, also schieß los.
Ja, ich sag mal so, ab gerade der zweiten Stage war es halt ein ganz typisches Richmond-Rennen, muss man wirklich so sagen. Ist halt auch, warum ich die Strecke meistens nicht so besonders toll finde, weil es wird halt nicht überholt. Das ist ein Strategierennen im Endeffekt. Ich meine, dadurch kann Spannung generiert werden. Das hatten wir auch im letzten Jahr. Da hatten wir, ich glaube, eins der Rhythmen drin, was mir auch ziemlich gut gefallen hat wegen der Strategie. Aber das ist eben der einzige Punkt, der die Strecke interessant macht. Und ungefähr zur Mitte der zweiten Stage hatten wir dann halt eine Caution für Kyle Busch, der ist ja nicht mal in die Mauer eingeschlagen. Der hat die Mauer ein bisschen schief angeguckt. Und ist da, hat sie leicht getätschelt und das war's. Also ist einfach weitergefahren und schon gefühlt, als der aus der Racing Groove raus ist, gab's warum auch immer schon die Caution. Ich weiß nicht, ob der Official da irgendwie mit dem Ellbogen auf den Knopf gefallen ist oder was. Ich glaube, es versteht niemand, wofür es diese Caution gab. Und ich meine, das ist alles schön und gut, aber das Problem ist halt, dass die ganze Strategie kaputt gemacht hat. Weil du hattest auf einmal das halbe Feld, was eine Runde zurück war, weil das halt auch da im Boxen-Cycle war. Und war wirklich eine ganz blöde Situation, muss man wirklich sagen. Letztendlich hat diese Caution allein das Rennen eigentlich schon kaputt gemacht. Ab dem Zeitpunkt ist eigentlich wirklich nicht mehr viel passiert. Das war auch, glaube ich, so ein bisschen der Zeitpunkt, wo die Hendrick-Fahrer, die ja im Qualifying vorne waren und auch in Stage 1 über weite Teile vorne waren, beziehungsweise Larson halt auch die Stage gewonnen hat, ist es dann so ein bisschen umgeschwappt in, was man eigentlich erwartete in Richmond, in die Jacobs Racing-Dominanz, weil dann waren auf einmal eigentlich nur noch Truex und Hamlin, die es eigentlich das ganze Rennen lang dann nur noch unter sich ausgemacht haben. Ty Gibbs war diesmal nicht so zu sehen, fand ich. Bell war auch ein bisschen weiter hinten in der Top 10, aber ich glaube, das war tatsächlich das erste schwache Rennen von Ty Gibbs, wenn ich so drüber nachdenke. Was heißt schwach? Ich weiß jetzt nicht, der ist bestimmt irgendwo im Mittelfeld gelandet, aber jetzt deutlich schwächer als seine Teamkameraden auf jeden Fall. Und dann geht die Stage zu Ende. Ich meine, Truex hat sie gewonnen, auch verdient. Der hatte dann eine absolute Dominanz. Ja. Aber wie hast du es gefunden?
Also, ich muss kurz reingrätschen. Meine Augen wandern abends zu, hier so unten rechts in die Ecke. Und da lese ich den Chat mit. Und da wird gefragt, ob das wirklich das erste offizielle Regenrennen war im Oval. Es war in North Wilkesboro, das war aber allerdings kein Punkterennen, wo die Reifen schon gefahren wurden. Das war das All-Star-Rennen. Ja. Und das erste Punkterennen, wo die Sets gefahren sind, im Oval, also lassen wir die Roadcourses weg, dann war es das erste Punkterennen, wo die Reifen zum Einsatz kamen.
Ja, der Cup Series, in der Trucks
gab es. In der Cup Series, in der Trucks gab es das schon. Also in Liga 3 quasi.
Genau.
Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Guck nochmal gerade drüber. Ja, damit sollte das sein. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, guckt in den Chat. Und wenn ihr euch wundert, warum ich am Zone rechts unten gucke, da lese ich den Chat mit. Viel tippen kann ich heute nicht. Ja, Stage 2. Ich habe es gestern Abend auch noch im Twitter geschrieben, dass der gute Mann mit Gelb sehr, sehr schnell unterwegs war. Bei dem Kyle Busch, die 8 Ausrutscher. Und das hat den Crew Chiefs alles zerhagelt, was so geplant war. Das hat es etwas kaputt gemacht. Schmälert aber nicht die klasse Vorstellung von Truex. Das war Dominanz pur, die er da an den Tag gelegt hat. Und dann gingen halt die verschiedenen Boxenstrategien los und dementsprechend waren halt die eigentlich Führenden dann weiter hinten für eine Zeit lang und dann kamen die anderen an die Box und das übliche Richmond-Spiel hat sich da abgespielt. Viel mehr fällt mir eigentlich zu dieser Stage jetzt auch nicht ein.
Ja, und ich sag mal so, ganz ehrlich, in Stage 3 ist es eigentlich genauso weitergegangen. Ich meine, Truex hat über die Hälfte der Runden geführt, da ist tatsächlich nicht mehr viel passiert, bis eben ganz zum Schluss. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob wir da auch nur irgendwas Erwähnenswertes hatten bis die letzten 10 Runden vor Schluss. Ich glaube tatsächlich nicht, also ja, bis auf so die kleineren üblichen Sachen, ja, war da nicht viel los. Aber ja, ich sag mal, man sollte sich halt nie zu früh freuen. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, nachdem ich halt Truex natürlich als Siegertipp hatte, habe ich mich schon ganz gut gefühlt, dass ich auch diese Saison endlich mal aufs Scoreboard bei uns auf der Seite komme. Aber es sollte halt nicht sein. Und die Art und Weise ist dann natürlich, naja, nennen wir es mal sehr bitter.
Ja, gib bitte nicht mir die Schuld, weil ich habe es quasi auf Twitter herbeigeschrien. So 5-6 Runden, bevor es passiert ist, habe ich gesagt, Tag nicht vor dem Abend loben und alle Truex-Fans werden sich ärgern, aber ich habe so ein Gefühl, da passiert noch was. Und das Unvorhergesehene, Expected Unexpected, was Nesca auch so interessant macht, weil man kann sich wirklich nicht sicher sein, wer gewinnt, bis sie über die Linie fahren. Das ist so ein Teil, warum ich den Sport mag, obwohl es jetzt natürlich einen Siegertipp getroffen hat. Aber ich denke, nach der Leistung werden wir noch einen Truex-Sieg sehen irgendwann. Da mache ich mir relativ wenig Kopf. Auch bei der kompletten Joe Gibbs Racing-Truppe mache ich mir da relativ wenig Kopf, weil die sehr stark unterwegs sind. Ja, wie ist es zustande gekommen?
Ja, also erzähl du mal deine Sichtweise darauf. Das interessiert mich.
Ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm. Also ich hatte Logano im Fokus, weil er in 7-Meilen-Stiefeln dem Truex näher rückte und ich hätte mir gewünscht, so ein Bump'n'Run, eine Runde vor Schluss, der schubst den Truex an. Truex verliert seine Linie, Logano geht innen durch und gewinnt das Ding. Das ist so in meinem Film, in meinem Kopf abgelaufen. Und auf einmal geht links der gelbe Balken an und die zeigen, wie die 23, die 5 von hinten, ein Schubs ist zu viel, aber aus der Balance bringt, Larsen dreht sich weg und wir hatten Gelb. Und da musste ich das auch erstmal einsortieren. Ich habe die Kommentare auf Twitter alle gelesen, aber ich sehe es jetzt nicht so dramatisch, ich sehe es eher so als Shit Happens passiert.
Ich glaube, so haben die beiden es ja auch gesehen. Also es gibt da ja Videos nach dem Rennen, haben sie ganz normal drüber gesprochen. Ich glaube, das war jetzt auch keine große Sache. Ich muss auch da tatsächlich sagen, auch wenn die Caution nachvollziehbarer ist. Aber ich glaube, wenn das nicht in den letzten 10 Runden passiert, das gibt es dafür auch nicht immer eine gelbe. das war schon nicht viel. Und Kyle Larson, ich meine, du hast gesagt, er dreht sich weg. Ja, er ist so ein bisschen nach innen gerutscht Richtung Wand, aber viel mehr ist da ehrlicherweise auch nicht passiert. Also ja, er stand halt schon so ein bisschen neben der Strecke, deswegen ja, man kann da eine Caution schmeißen, aber es hat immer so ein bisschen Beigeschmack, wenn du so ein, ich sag mal, langweiliges Rennen hast und dann kurz vor Schluss kommt eine Caution raus. Das ist ja was Nesca irgendwie immer auch nachgesagt wird, dass es so eine Entertainment-Cautions gibt. Da hat sowas dann halt irgendwo einen miesen Beigeschmack, auch wenn ich sagen muss, das ist so ein 50-50-Ding. Ich finde, man kann es machen, man muss es nicht machen. Ja, sei es drum.
Ja.
Aber genau bei sowas kommt es dann halt, wie es kommen muss, wa?
Ja, und wie hat Lars nach dem Rennen gesagt, zum Glück ist es nahe für mich noch ausgegangen.
Ja, ich glaube, er hat eine Position verloren oder so bei dem Ganzen. Also,
ja. Er hat es in der Box wieder gerettet.
Ja.
Das hat mich zum Beispiel gewundert, bevor wir jetzt auf das Ende eingehen. Warum zockt da keiner? Es hat keiner gezockt an dem Abend.
Ja,
es ist keiner draußen geblieben. Also ich hätte es gemacht, wenn ich da hinten irgendwo rumdümpel, wäre mir alles Wurst. Ich hätte das vollkommen riskiert, auch wenn die mich schlupfen. Aber ich hätte es gemacht.
Schon recht, ich glaube, am Schluss war es auch ein ziemlicher Long Run. Also ich verstehe, was du meinst. Ist eigentlich wirklich ein bisschen merkwürdig. Aber ich schätze mal, die wären wirklich sehr stark durchgereicht worden. Also tatsächlich, ja.
Ich bin ja noch ein bisschen assi. Ich hätte Stuart Haas Racing mit vier Autos gezockt. Und dann vorne so breit gemacht, wie es geht. Ist halt so ein Gedankenspiel, was da einfach so mitspielt. Also mir ist halt nur aufgefallen, dass überhaupt keiner gezockt hat. Dass sie quasi, dass Truex dann halt in der Box das Ding, wie sagt man, dass halt die Reihenfolge Truex, Logano, Larsen, wir sind in der Hamlin, kam ja auch noch da rein.
Genau.
Der war der Vierte.
Also, ich glaube, Hamlin war Dritter vor dem Stopp, hat zwei Positionen gegen, ich glaube, Logano und Truex gewonnen.
Gut gemacht,
Mit einem Stopp, der eine Sekunde schneller war. Also, ich meine, muss man halt auch sagen, es ist am Ende dann auch kein unverdienter Sieg, wenn es halt eine Teamleistung ist und die Boxencrew mal wieder von ihm so einen super Job macht. Also muss man halt auch sagen. Aber es fühlt sich halt schon mies an. So, wenn ich denke mal, für alle Truex-Fans draußen, für Leute, die ihn nur bei dem Rennen nur mal getippt haben. So, ansonsten wäre es mir auch egal. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen so, So, da führst du 220 von 400 Runden oder was auch immer an. Und ja, letztendlich Overtime und dann aus die Maus. Ja, aber so ist es halt. Ne? Aber wenn es nur das wäre, jetzt kommen wir eigentlich, ich glaube, zu dem großen Talking Point des Rennens. Und zwar der finale Restart in die Overtime rein. Hamlin auf der Innenbahn, Truex außen, Logano hinter Hamlin. Und das Feld ist in Zweierreihen aufgereiht und auf einmal zieht Hamlin an und irgendwie waren alle gleich so ein bisschen so, irgendwie sah es ein bisschen merkwürdig aus. So, da ist der Hamlin schon sehr gut weggekommen. Truex hat zwar noch in Kurve 1 irgendwie, wie auch immer er es gemacht hat, aufgeholt, hat daneben schön gegengehalten, eigentlich über die komplette erste Runde der Overtime und hat dann irgendwann halt auf der Außenbahn nicht mehr mithalten können, ist dann, nachdem Logano noch durchgeschlüpft ist, mit Larsen ziemlich aneinander geraten, aber ich glaube, da sind bei Truex auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, die Sicherungen durchgebrannt, aber so, ich glaube, der ist
angepisst.
Ja, also, ich kann es auch absolut verstehen, muss ich wirklich sagen, aber nachdem Hamlin ihn da schon, ich meine, gut, er hat im Interview gesagt, Hamlin hätte ihn da auch in Turn 1 ein bisschen weit geschickt. Was, finde ich, kann man jetzt nicht so unbedingt sagen. Ich finde, Hamlin hat da schon seine Linie gut gehalten. Was Larsen da jetzt großartig falsch gemacht haben soll, ich glaube, das weiß er selber nicht mehr, jetzt heute, einen Tag später. Aber ich meine, Larsen hat es ja, glaube ich, auch locker gesehen und weiß, was da los war, warum Truex so war. Ich meine, das muss man verstehen. Ich meine, nachdem er letzte Saison eigentlich so einen guten Run hatte, ging ja ab den Playoffs einfach gar nichts mehr und das hat sich jetzt auch in die neue Saison reingezogen, dass Drake schon, dieses Jahr auch noch nicht so viel gezeigt hat, ehrlicherweise. Ich glaube, da ist es umso frustrierender, wenn du halt schon das Gefühl hast, es ist dein Rennen. Und auch noch in Richmond, wo ja Toyota und auch eher generell auch sehr, sehr gut und meistens dominant sind. Und jetzt ist halt die große Frage, um mal auf den Punkt zurückzukommen. Ist Hamlin zu früh los oder nicht? Was sagst du?
Mein erstes Bauchgefühl, und ich habe es direkt gesagt, das war ein Jumpstart. Das war zu früh. Wenn man jetzt die Wiederholung zum 30. Mal geguckt hat, ja, kann man... Nesca sagt, es war in Ordnung, es war alles cool in dem Sinne, aber in meinen Augen war das ein lupenreiner Jumpstart und man wollte halt nicht das Ding am grünen Tisch entscheiden und hat es dann jetzt so zu Ende gehen lassen. Ist natürlich für Truex mega ärgerlich, vor allem weil es ja auch sein Teamkollege war, der auch schon eingeloggt ist und dass der gute Mann genervt und säuerlich und angepisst war, ist vollkommen nachzuvollziehen, weil wenn man das Ganze ohne Emotionen fahren würde oder erleben würde, wäre es ja auch langweilig. Was soll ich dazu sagen? Ich sage, es war einer. Das Ding am grünen Tisch entscheiden gefällt mir aber auch nicht. Also.
Ja, also, und muss man wirklich mal sagen, gerade ganz aktuell, für alle, die heute sich irgendwelche Grafiken und Tweets anschauen, vergesst nicht, welches Datum wir heute haben. Das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sage. Weil es gehen einige Meldungen rum. Ob die morgen noch so Bestand haben, wage ich mal zu bezweifeln.
Ja, ich hab den Danny Hamlin-Post eben auch gelesen und guckt ihn euch an und zieht's mit einem zwinkernden Auge.
Ja, also ich finde es schwierig. Also ich muss auch sagen, müsste man wirklich genau schauen, wie die Regel da aussieht. Aber es sieht für einen normalen Menschenverstand sieht schon so aus, als wenn Hamlin vor der Linie anzieht. Letztendlich, wurde bestimmt auch schon oft genug gegen ihn gemacht, aber also ich finde, das sieht schon nicht besonders gut aus für ihn, wenn ich ganz ehrlich ist. Aber du, vielleicht hat er in seinem Podcast diese Woche auch eine gute Erklärung und das ist normal, das darf man machen, keine Ahnung. Das sind wirklich dann teilweise Details, wo wir vielleicht auch Sachen einfach gar nicht wissen, wie es im Reglement wirklich dann drinsteht. Für mich sieht es auch so aus, als wenn es ein Frühstart gewesen wäre. Aber letztendlich, selbst wenn sie jetzt Hamlin bestrafen würden, dann gewinnt Logano, das Ding hat Truex auch nichts von. Also,
Wenn Truex nicht so dominant gewesen wäre und wenn der nicht so der verdiente Sieger eigentlich gewesen wäre und dieses unnötige Gelb kurz vor Schluss noch dazukommt, alles, was sich dann so aufsummiert, und dann kommt noch dieser Frühstart, ob es einer war oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden, noch dazu, dass steckt in so eine Welle rein, so die Mitleid für Truex-Welle. Und diese ich freue mich für Hamlin-Welle ist relativ gering im Gegensatz zu der Welle, die Truex, der verdiente Sieger oder Sieger der Herzen, wie es so schön heißt, der Zweite ist der erste Verlierer und so weiter und so fort. Die ganzen Sprüche können wir jetzt runterklopfen. Bei einem anderen Rennverlauf wäre es vielleicht gar nicht so dramatisch gewesen, aber jetzt trifft es halt Truex und dann kocht das halt ein bisschen hoch. Also ich sehe es auch nicht so dramatisch. Aber lieber eine Entscheidung so, die strittig ist, anstatt das Rennen zu Ende zu fahren. Der Hamlin kriegt seine Donuts und dann kommen sie um die Ecke und am grünen Tisch und sagen, nee, war Frühstart und jetzt hat er doch Logano gewonnen. Das gefällt mir dann auch nicht. Dann lieber eine strittige Entscheidung, damit kann ich leben.
Ja. Naja gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende von dem Rennen zumindest. Ich würde noch kurz darauf eingehen, wer hätte denn gestern besonders gut und wer vielleicht nicht so gut gefallen? Also mit anderen Worten, in unserer Fachsprache, wer war dein Links- und wer war dein Rechtsabbieger?
Ja, Linksabbieger nämlich Truex, die Dominanz und endlich wieder ein Rennen auf die Beine bekommen, ohne Fehler eigentlich, also eigentlich ein fehlerfreies Rennen gefahren. Am Ende zwar nicht gewonnen, aber trotzdem ist er mein Linksabbieger. Und Rechtsabbieger nehme ich meinen Siegertipp, weil in der Qualifikation war ich noch so richtig überzeugt. Ich so, ja, Chastain, da könnte ja mal was gehen heute, weil ich dachte, Toyota wird ja nicht schon wieder das Ding dominieren, sondern vielleicht ist ja heute mal Chevy dran. Und das war ein Griff ins Klo und Da hat Chastain leider nicht meine Erwartungen erfüllt, deswegen nehme ich ihn als Rechtsabbieger.
Ja, also mir gut gefallen hat auf jeden Fall Lugano, würde ich sagen. War mal wieder ein Lebenszeichen, nachdem die Saison von Lugano bisher echt, also für seine Standards, miserabel war. War das so das erste Lebenszeichen. Ob ich jetzt sagen würde, Ford ist zurück, würde ich nicht sagen, weil wir hatten Todd Gilliland, der war am Anfang echt gut mit den Regenreifen. Da war der tatsächlich in den Top 5 vorne bei. Ist dann irgendwann auch weg gewesen. Ich weiß nicht ganz warum. Aber bis auf Lugano war da jetzt sonst von Ford auch nicht viel zu sehen. Josh Berry ist da einmal ein bisschen durchs Feld, aber ja. Ist mir aber auf jeden Fall noch zu unaussagekräftig. Also da würde ich noch ein paar Rennen warten. Ich sag mal Rechtsabbieger. Ich weiß nicht, für mich war es halt so ein ziemlich erwartbares Richmond-Rennen. Man könnte jetzt vielleicht Ty Gibbs sagen, weil es das erste schwache Rennen ist, aber finde ich jetzt ein bisschen hart. Also ich weiß nicht, von den Fahrern fällt mir da jetzt keiner so wirklich ein, deswegen sage ich einfach Nesca für die Couch. ich sag mal so, auch die Bewertung über die neuen Anpassungen vom Short-Track-Package tue ich mich auch schwer, weil Richmond ist so eine Strecke, ja, da kannst du, glaube ich, machen, was du willst an Paket rumschrauben. Richmond ist einfach Richmond. Da kannst du nicht viel machen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht ganz so gut finde, dass Richmond zweimal im Kalender ist, weil es halt einfach hier ist mein Strategierennen ist und das, finde ich, reicht einmal pro Saison. Aber naja, wie auch immer. Ich denke mal, das werden wir eher nächste Woche beurteilen können in Martinsville. Da bin ich nämlich gespannt, ob das vielleicht dieses Jahr auch nochmal ein Schritt nach vorne jetzt wird mit den Anpassungen, die es gibt. Ich hoffe es zumindest, weil ich finde immer noch, dass es sehr schade ist, dass Martinsville so eine der ernüchterndsten Strecken mit dem neuen Auto, oder mittlerweile muss man ja eigentlich das Gen 7 Auto sagen, ich meine so wirklich Next Gen ist nach 3 Jahren ja auch nichts mehr. Ich glaube, da kommen wir langsam raus aus der Phase. Ich hoffe mal, das klappt und ich hoffe, das wird ein cooles Rennen. Eine Sache wollte ich noch erwähnen. Ich finde, gerade dieses Wochenende hat Chase Elliott einen Schritt gemacht, dass er jetzt im Quali sehr, sehr gut vorne war, auf Par mit seinen Teamkollegen, mit einem Larsen. Hat mir auch im Rennen ziemlich gut gefallen, war eigentlich konstant in den Top 5. Vielleicht geht da jetzt langsam auch mal wieder was. Würde mich persönlich natürlich auch freuen, aber ich denke, man sieht da jetzt langsam wieder, dass es ein bisschen besser geht, auch über die letzten Rennen.
Ja, Chase Elliott ist wirklich auch positiv hervorzuheben, weil er auch komplett unterm Radar war die letzte Zeit. Vor allem Qualifikationen, wie du es gesagt hast. Du hast Martinsville gesagt, wir haben die Cupcake-Challenge laufen. Also wer so eine du hast heute keine an, ich habe heute auch keine an. Ich habe den Hoodie an. T-Shirt. Wer eine Left-Hands-Only-Kappe abstauben will, wir haben die Cupcake-Challenge laufen, die läuft noch bis Green Flag von Martinsville. Also deckt euch die Woche über mit Zutaten für Cupcakes oder Kuchen an. Ein Thema ist Nesca oder lefttransonly.de oder alles, was so dazugehört. Postet die am besten vor der Green Flag noch. Markiert uns auf Twitter und setzt den Hashtag GermHomeOfNesca drunter. Und dann starten wir während des Rennens dann ein Community-Vote, damit wir bei der Zieldurchfahrt wissen, wer die Kappe von mir zugeschickt bekommt. Also ich freue mich drauf. Es hat dann doch meine Sonntags-Spack-Aktion eine größere Welle ausgelöst als gedacht, aber ich freue mich auf eure Einsendungen und ich bin gespannt, was da rauskommt und das wird bestimmt gut.
Ja, was hoffentlich auch gut war, war denn deine Abenteuer, die du heute erlebt hast. Da können wir noch kurz jetzt hier am Ende drauf eingehen, würde ich sagen. Wo warst du denn heute?
Ich war heute in den Niederlanden. Und zwar war ich da aber heute privat. Also nicht mit Left Hands Only Auftrag in Anführungszeichen oder sondern ich war noch nie in Menrhein, muss ich dazu sagen. War heute meine Premiere und es sind von mir ungefähr 2 Stunden in den Westen, die ich fahren muss. Bin dann heute Morgen nach dem Frühstück ganz gemütlich losgereist und war auch in 1:50 war ich da. Hab mich da umgeguckt und es waren sehr viele Leute da, also es hat mich überrascht, wie groß der Anklang da ist. Und es sind da mehrere Serien gefahren. Also es sind so Stockcar Formula One nennen die sich und Formula Two. Dann sind die Saloon Stockcars gefahren und die V8-Serie. Das ist dann so eher, was NASCAR Late Model so am nächsten kommt. Und ja, also das Entertainment, was da geboten wird, ist wirklich klasse, weil ab 11 Uhr ist ein Rennen nach dem anderen. Die eine Serie fährt runter, die andere fährt rauf. Die eine Serie fährt runter, die andere fährt rauf. Und dann fährt jede Serie fährt dreimal, immer ein paar Runden länger als in dem Run davor. Und der Tag vergeht sehr, sehr schnell. Es ist alles zugänglich. Man kann direkt an der Wall, also an der Betonwand, kann man stehen und bekommt die ganzen Steinchen und Abrieb und alles, was da rumliegt, in die Augen und übergeschmissen. Es ist, also ich bin absoluter Fan davon. Und ich habe auch direkt geschrieben im ersten Tweet, den ich heute unter meinem privaten Account gemacht habe. Da habe ich auch ein paar Bilder reingehauen. Ich war nicht das letzte Mal da, weil auch diese Unterserien oder diese Amateurserien, die da fahren, das ist ein super Gaudi. Also das ist genau mein Geschmack, so ein Sonntag, wie ich mir den vorstelle. Ja.
Ja, sehr cool.
Und halt noch ein paar Leute getroffen, bisschen Smalltalk, bisschen gequatscht und eine Pommes-Spezial, heißt ja bei denen Frittes-Spezial, Pommes darf man ja doch nicht sagen. Frittes-Spezial war ein sehr, sehr schöner Nachmittag und habe mir den komplett alleine gegönnt. Also ich hatte auch niemanden dabei, bin einfach alleine dahin gefahren. Ja, und das nächste Mal werde ich wohl das Auto vollladen mit Leuten und denen das zeigen, weil das ist ansteckend. Und das Wetter hat zum Glück mitgespielt. Also Hinfahrt war komplett im Regen. Es hat 2 Stunden lang nur geschifft. Der Scheibenwischer im Auto war nicht einmal aus. Ich komme in Venray an, hört es auf zu regnen und dann wurde die Strecke trocken. Im zweiten Rennen sind sie dann noch Slicks gefahren, am Anfang Regenreifen, weil Venray wird auch im Regen gefahren. Im Oval.
Ja.
Mit den Reifen. Also muss man wissen, die fahren dann auch, wenn es regnen sollte.
Wie
So
steil
als kleine
ist
Info.
ein Venray? Also ist das eher so ein Martinsville, sage ich jetzt mal, oder?
Schon ein bisschen ja, schwer abzuschätzen, weil ich habe Martinsville noch nie live gesehen. Also ja, es ist Überhöhung ist da, aber es ist jetzt keine Steilwand in dem Sinne oder so. Das ist ein mega Banking wert. Banking ist da, ja, aber frag mich jetzt nicht, wie viel Grad das sind, keine Ahnung.
Ja, cool. Und ich sag mal
Ja.
so, wie ist so die Viewer-Experience, wenn du jetzt irgendwie da auf einer Tribüne sitzt oder so? Kannst du da die ganze Strecke überblicken auch? Oder wie sieht es da aus mit den Boxengebäuden oder so?
Es ist super, also du siehst eigentlich die komplette Strecke bis auf so 10 Meter, weil da in der Mitte im Oval drin steht noch eine Tribüne. Und egal von wo du guckst, die Tribüne ist auf dem Stück halt immer im Weg, aber das stört jetzt nicht sonderlich. Haupttribüne sieht man gut. Man muss dabei sagen, es sind zwei Ovale. Es ist ein kleines in der Mitte und das Halbmeilen-Oval ist außenrum. Und die kleineren Serien fahren auf dem kleinen und die großen fahren auf dem großen Oval. Zum Beispiel die Saloon Stockcars fahren sogar rechts rum. Musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Das ist aber totales Chaos. Also das ist Vollkontaktfahren mit Drehen und Schubsen und allem drum dran. Das ist sowas für die Krachbum-Schepper-Fraktion. Und die Late Models, das ist dann schon Racing im Sinne von Oval Racing. Ja, es ist dann in Kurve 1, 2 ist auch noch eine Tribüne. Die hat mir persönlich am besten gefallen. Es gibt dann eine Besonderheit, du bezahlst einmal Eintritt, auch überschaubarer Preis, also familienfreundliche Preise, bezahlst Eintritt und es gibt dann in dem Sinne freie Platzwahl. Es gibt auch eine Besonderheit für die Euro-NASCAR, die Ende Juni da ist, es gibt keinen Kartenvorverkauf. Das wundert mich etwas, weil so gut wie heute das schon besucht war und ich weiß jetzt nicht, wie gut die Euro-NASCAR in den Niederlanden zieht, aber ich stelle mir das etwas, sagen wir mal, mit Bedenken, ob das nicht überlaufen wird.
Ja,
Aber
ganz so
kann
groß
mich
ist
doch
das Ganze
täuschen.
ja wahrscheinlich auch nicht, wa? Also ich meine, du sagst zwar, es gibt mehrere Tribünen, aber bei einem Halbmeilen-Oval kann er da ja auch jetzt nicht so viel sein.
Ja, es ist Kurve 2, 3 und dann halt die Stadtzielgerade ist Tribüne. Dann Kurve 3, 4 ist Naturtribüne. Die war heute zugänglich, also kommt man hin. Das ist aber dann Wiese bzw. Beton. Ja, und die Gegengerade ist eine Schallschutzmauer.
Ja. Ja, wird spannend. Also ich sag mal, gerade wenn hier
Vargas,
Euronest da
ja.
ist, wird das bestimmt ein cooles Ding. Und ja, mal schauen, wer vielleicht da auch noch so von den bekannteren Fahrern aus dem Internationalen vielleicht da Bock drauf hat, weil
Es waren sogar heute zwei da.
Ah ja, war auch gut.
Ja. Den einen Namen habe ich vergessen und der Grieche Thomas Komaratios oder so ähnlich.
Ja,
Marco Stipp Motorsport. Genau.
also.
Wie gesagt, ich bin in der Euronest gar nicht so bewandert. Ich fange damit gerade erst an.
Ja, da kann Alessandro dann nächstes Mal
Genau.
langen Monolog drüber. War auch nicht. Ja, nee, also sehr cool. Also freut mich auf jeden Fall, wenn du einen schönen Tag hattest. Und ich denke mal, war auch gute Werbung für die Euronesker, wenn sie dann dahin kommt. Ich denke mal, das hat ja auch international tatsächlich ein bisschen Wellen geschlagen, dass die Euronesker auf dem Oval fährt. Ich meine, wenn man jetzt das vielleicht alles im Endeffekt trotzdem nicht so ganz mit amerikanischen Ovalen vergleichen kann, aber halt da vielleicht dann doch dem einen oder anderen Short Track so ein bisschen. Also ja, ist doch eine coole Sache, auf jeden Fall.
Ich werde da sein.
Hat man, glaube ich,
Du,
rausgehört, dass du
genau. Du,
Spaß
ja, ich habe das Hotelzimmer schon gebucht. Und ich hoffe, du wirst auch irgendwie geregelt kommen, weil bei dir steht es ja noch in den Sternen.
Ja,
Aber
müssen wir mal
kleiner Tipp:
schauen.
sieh zu, dass du es hinbekommst. Das lohnt sich.
Ja. Naja, gut, dann glaube ich, sind wir für heute durch. Auf jeden Fall nochmal mit einem Highlight hier rausgegangen, nachdem das Rennen ja, glaube ich, ja, ich weiß nicht, was wären deine abschließenden Worte noch dazu? Weil ich weiß nicht, also bei mir hat es echt ein bisschen negatives Gefühl hinterlassen, muss ich sagen. Also es war so ein Meh-Rennen.
Ja, ein Mehrrennen. Passt ganz gut, aber die Bilder waren halt geil. Es war nachts, es waren geile Paints, es war Flutlicht, die Bilder waren geil, Rennen waren nicht so geil. Und diese Woche backen, backen, backen. Ich will bis Martinsville Fotos von den Cupcakes sehen und freue mich drauf. Ich wünsche euch einen schönen Ostermontag. Kommt am Dienstagmorgen gut in die Arbeitswoche, in die kurze. Macht's gut, dann Rob, dass du dabei warst und wir hören
Danke
uns, sehen
dir.
uns. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.